BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch auf BR Heimat. Ja, was ist Heimat? Heimat ist, was wir draus machen, sagt Christoph Lang. Unter anderem der Bezirksheimatpfleger von Schwaben, der ist bei uns heute zu Gast. Freut mich sehr, dass er den Weg ins Funkhaus von Augsburg bzw. von Dinkelscherben, seinem Wohnort, ausgemacht hat. Grüß Gott, guten Morgen, Christoph.
Ja, hallo. Guten Morgen, servus.
Mir schicke ich gleich voraus, wir kennen uns schon eine Weile vom Musikmacher her auch und darum haben wir das vertrauliche Du heute im Umgang. Ja, Christoph, Bezirksheimatpfleger, das kann ein bisschen trocken klingen. Unter Umständen denkt man an staubige Archive oder vielleicht auch ein bisschen steifen Beamtentum. Aber dahinter verbirgt sich doch eine interessante, eine spannende Aufgabe. Viele haben vielleicht in der Schule Geschichte jetzt nicht unbedingt mit großem Herzblut mitgemacht, aber irgendwie interessieren uns ja alle Wurzeln, Herkunft, unsere Geschichte. Und das besteht ja mehr aus als aus nur Jahreszahlen oder alten Schriftstücken. Davon kannst du buchstäblich ein Lied singen, oder?
Unglaublich viele Lieder kann ich davon singen. Soll ich da gleich mit beginnen? Nein. Ja. Also auf alle Fälle ist es kein staubiger Job, wobei Archivarbeit generell auch überhaupt nicht staubig ist. Die Archivalien sind zum Teil staubig, aber das, was drinsteckt, ist ja unglaublich lebendig. Da steckt ja auch Geschichte drin. Und als Bezirksheimatpfleger geht es auch genau darum, diese Geschichte zu vermitteln, mit Leuten in Kontakt zu kommen und eigentlich bewusst zu machen, was das, was in diesen Archivalien steckt, vielleicht auch heute mit uns zum Tor hat. Nicht nur in den Archivalien, auch in vielen anderen Dingen, an denen wir zum Teil täglich vorbeigehen, die wirklich mit unserem Leben unglaublich viel zum Tor haben.
Da werden wir halt schön eintauchen in die Arbeit eines Bezirksheimatpflegers. Wir werden aber auch ein bisschen was aus deiner Biografie, ganz was Persönliches erfahren und was dich über die Bezirksheimatpflege hinaus auch noch so interessiert. Da geht es zum Beispiel, hast du mir ja schon wissen lassen, um das Türmerwesen oder Klostermusik. Aber irgendwie kehrt dann doch alles zusammen. Es geht um Schwaben vorrangig heute und zwar um die Bezirksheimatpflege in Schwaben. Und der Bezirksheimatpfleger ist heute zu Gast, Christoph Lang. Christoph, fangen wir ja doch ziemlich von vorn an. Wie wird man Bezirksheimatpfleger? Da sind ja in deiner Biografie viele Stationen, darf man sagen, vorher schon da gewesen. Gebürtig kommst du aus Thierhaupten. Erzähl ein bisschen was über deinen familiären Hintergrund.
Ich glaube, das ist nicht einmal untypisch, dass ich das Kind von zwei Volksschullehrern bin. Oder einer Volksschullehrerin, einem Volksschullehrer. Und es war ja damals dann auch üblich, dass man als Lehrer nicht an seinem Geburtsort tätig war, sondern einfach im ganzen Gäu versetzt worden ist. Meine Mutter kommt aus der schwäbischen Ecke rund um Dillingen, aus Dattenhausen. Ein ganz besonderer Ort, war im Mittelalter eine Stadt. Und ist nie über ungefähr Einwohnerzahl von 300 Einwohnern hinausgekommen. Mein Vater aus Steingaden, also weit aus dem Süden. Und die sind halt als Lehrer in Thierhaupten gelandet, da bin ich groß geworden. Jetzt war natürlich Thierhaupten auch ein großartiger Nährboden für mich, weil das eigentlich, wie ihr Bub war, Schulkind, gerade die Zeit war, in der zum Beispiel die Gemeinde Thierhaupten dieses ehemalige Benediktiner Kloster, das Gebäude, Mordsgebäude, gekauft hat, 1983. Und man sich dann überlegt hat, was macht man daraus? Man hat saniert, das Landesamt für Denkmalpflege ist mit eingezogen, mit dem Bauarchiv und der Bodendenkmalpflege. Die Schule für Dorf- und Landentwicklung ist eingezogen. Und das war nachher Zeit, das habe ich alles mitgekriegt. Da habe ich auch Praktika machen können, Erfahrungen. Das war natürlich was, was mich prägt hat, das vom Dorf her, zusammen mit Musikverein, Gesangverein. Aber natürlich auch das familiäre Umfeld, eben wie gesagt mit zwei kulturinteressierten Lehrern als Eltern, beide musikalisch eben relativ stark aktiv, auch historisch stark interessiert. Ja, und sowas prägt denn sowas, nimmt man dann schon mit.
Hat es für euch eine Rolle gespielt oder wie ist das in das Bewusstsein mit hineingegangen, wenn man auf die Landkarte schaut? Thierhaupten im bayerischen Schwaben, aber rechts vom Lech, was, wenn ich das richtig weiß, ja schon was mit dem Bewusstsein macht, weil rechtslechisch verortet man sich dann gern mal eher bajuwarisch vom Fühlen oder Denken her. Wenn ich Steingaden nehme, die sind schon schwäbisch geprägt, ist aber Bezirk Oberbayern, ist Landkreis Weilheim-Schongau. Wie hat das für dein Bewusstsein alles eine Rolle gespielt?
Also, die Haupten liegt ja am Lech zwischen Augsburg und Donauwörth und es ist eine der stärksten innerdeutschen Sprachgrenzen. Also du hörst das erste Wort, ob einer von links vom Lech ist oder von rechts vom Lech. Und damit nimmst du natürlich diesen kulturellen Unterschied, diese Verschiedenheiten ganz bewusst wahr, spielt immer eine Rolle. Und das dient natürlich schon dazu, auch Identitäten zu stärken, wenn man irgendwie Besonderes bemerken kann. Freilich, klar.
Identitäten zu stärken kann ja aber auch, wenn es jetzt, sagen wir mal, in die negative Richtung geht, zu seltsamen Abgrenzungen führen.
Ja, also ist bei Identität immer ein Problem. Ich glaube, wir brauchen Identität, damit wir irgendwie auch wissen, wer wir sind. Aber wenn Identität zur Ausgrenzung anderer führt, ist es genauso ein Riesenproblem. Also deswegen ist ein Begriff wie Identität auch nicht ganz einfach. Und auch überhaupt die ganze Arbeit rund um diesen ganzen Themenkomplex Heimat immer irgendwie auch eine Gratwanderung zwischen irgendwie zu viel ausgrenzen. Wir wollen ja die Offenheit unbedingt bewahren, wir brauchen die Offenheit und gleichzeitig haben wir irgendwo auch die Angst davor, dass es eine Beliebigkeit wird. Also immer spannende Gratwanderung, Grenzgängerei, wie man es vielleicht wiederum am Lech dann auch gut lernen kann. Also der Erich Hofgärtner ist für mich schon immer auch so ein bisschen ein Vorbild gewesen. Unglaublich netter, guter, kompetenter Kerl, Volkskundler, auch Lehrer, Schulleiter ja mittlerweile. Und halt, wenn man so das Dorf Gempfing hat natürlich auch so einen kulturellen Geist. Da kann irgendwie auch jeder singen, unglaublich guter Chor und so weiter beim kleinen Dörfli. Also ganz beeindruckend für mich. Und Gempfing ist es ja eben nicht weit weg von da, wo ich her bin, sozusagen alles aus dem Rainer Winkel, dem Lech-Donau-Winkel, der sich da in der Nähe von Rhein am Lech so ergibt. Ja.
Wie ist es dann bei dir weitergegangen? Also wir haben jetzt schon mitgekriegt, natürlich, da gibt es eine gewisse Vorprägung, wenn beide Eltern Lehrer sind. Wie hast du deinen Weg dann eingeschlagen?
Das hat bei mir eigentlich schon in Schulzeiten begonnen, dass ich großes Interesse an Lokalgeschichte gehabt habe eben. Und mein Vater ist dann regelmäßig ins Landratsamt nach Augsburg gefahren. Da waren Vorträge, die hat der Kreisheimatpfleger, der Professor Pötzl, organisiert. Vor allem volkskundliche Themen und mich hat das einfach interessiert. Da bin ich regelmäßig dann mit hingegangen und habe zum Beispiel unter anderem einen Vortrag gehört von Professor Kapfhammer, der war damals Volkskundeprofessor in Augsburg an der Uni. Und ich habe gedacht, oh, das ist so interessant. Kurz darauf ist Professor Kapfhammer tödlich verunglückt. Ich habe den Nachruf gelesen und habe eigentlich gemerkt, diese Volkskunde, das, was der tut, das kann man ja auch studieren, das würde ich gerne studieren. Und dann war so die Frage, aber was arbeitet man dann? Und ich habe dann eigentlich damals den Kreisheimatpfleger gefragt und er hat gesagt, na gut, Kreisheimatpfleger ist eigentlich ein Ehrenamt. Das Hauptberufliche wäre Bezirksheimatpfleger. Und ich habe gedacht, oh ja, das wäre was für mich. Und habe dann eben ganz konsequenterweise nach dem Zivildienst in Eichstätt Volkskunde, Landesgeschichte, Musikwissenschaft studiert.
Da gibt es aber, bevor wir zu der Bezirksheimatpflege in Augsburg kommen, da gibt es ja noch schon ein paar interessante Stationen, von denen du berichten kannst. In Eichach bist du mal gelandet, da kommen wir aber noch dazu. Vorher warst du einige Zeit in Serbien.
Ja, genau. Wie ich 2003 mit dem Studium fertig geworden bin, hat es überhaupt auch keine Stellen gegeben. Da hat es keine Ausschreibungen gegeben. Und ich habe dann aber an der Uni in Eichstätt eben gesehen, dass die Universität in Kragujevac einen Lektor für Deutsch und deutsche Landeskunde sucht. Und ich mir denkt, das ist auch interessant. Also meine jetzige Frau, damals noch Freundin, ist eben Halbkroatin. Und so viel habe ich schon gewusst, dass Serbisch und Kroatisch nicht so weit voneinander sind. Und man dachte, die Gelegenheit nutzt und lernst ein bisschen die Sprache, lernst Land und Leute kennen. Ja, und dann bin ich 2003 im Herbst an der Universität in Kragujevac gelandet und habe da begonnen.
Das fragt jemand, der es nicht kann, vielleicht so unbedarft, aber Serbisch, da sind wir ja auch noch in einer anderen Schrift unterwegs, oder? Das ist doch kyrillisch.
Ja, wobei die schreiben auch in der lateinischen Schrift, also beide Schriftarten. Aber klar, also die kyrillische Schrift muss man dann schon lernen. Ja, ein bisschen, ja, geht schon. Druckschrift geht.
Aha, was, das war ja auch eine, na, die kriegerischen Zeiten im ehemaligen Jugoslawien waren da natürlich schon eine ganze Zeit lang vorbei. Wie hast du das wahrgenommen? Spannungsreich teilweise vielleicht noch, wenn man das...
Also es war eine sehr spannende Zeit, aber nicht konfliktbeladen. Es war wenige Jahre nach den Kriegen am Balkan. Ich meine, der Kosovo-Krieg war 99. Aber es war ja auch kurz nach dieser Revolution in Serbien. Also im Frühjahr 2003 ist Zoran Đinđić erschossen worden, der ja eigentlich so dieser Aufbruchspräsident war. Aber eigentlich diese Aufbruchsstimmung hat sich trotzdem ein gutes Stück gehalten. Und es war eine Zeit, in der ganz viel passiert ist. Es war eigentlich so ein Land auf der Suche nach sich war und viele Prozesse angestoßen worden sind, die, glaube ich, mittlerweile auch wieder stark abbremst worden sind. Aber das war eine ganz spannende Aufbruchszeit mit sehr viel Offenheit. Also die Leute in Serbien, für die war ich als Ausländer einfach irgendwie fast eine Attraktion. Das hat es ja viele Jahre nicht mehr gegeben. Also früher waren in Kragujevac viele Ausländer.
Ingenieure, was heißt früher?
Also in der alten jugoslawischen Zeit waren viele Ingenieure aus Italien, zum Teil auch aus Deutschland und so weiter da. Das hat man kannt. Aber durch den Krieg waren die alle weg und plötzlich war ich einer der Ersten wieder, die da waren, mit dem man dann zum Beispiel Deutsch hat sprechen können. Viele waren ja mal ein Jahr, zwei, drei als Gastarbeiter in Deutschland, sind wieder zurückgekommen und plötzlich war einer da, mit dem hat man reden können. Den hat man fragen können, wie wir, jetzt als Deutsche zum Beispiel, wie unsere Außensicht auf Serbien ist. Und da bin ich mit ganz vielen Leuten ins Gespräch gekommen, weil die mich eigentlich auch gesucht haben. Das war ja großartige Zeit. Ich habe mir in einen Café reingehockt und schon ist einer hergekommen und hat das Reden angefangen.
Inwieweit hat die Musik da dazu beitragen? Warst du da musikalisch unterwegs? Also du bist ja auch ein Musikant.
Ja, es hat, also Ingolstadt und Kragujevac sind Partnerstädte und die Stadt Ingolstadt hat dann da ein bayerisches Fest einmal organisiert und dann haben wir ein paar Wochen vor dem Fest, hat die eigentlich zugesagt, die Musik abgesagt und dann haben die Organisatoren mich gefragt, weil sie auch gewusst haben, dass ich halt Musikant bin und haben gesagt, ich habe 48 Stunden Zeit. Wenn ihr Musik herbringt, findet das Fest statt. Wenn nicht, sagt man es ab. Und dann haben eben Reif und ihr habt der Freund gesagt, jawohl, das schaffen wir. Und dann haben wir da Musik gemacht, irgendwie 4-5 Abende lang an dem Fest und jeden Abend zusammen mit der anderen serbischen Gruppe. Ich habe diese serbische Musik da dann schon auch kennengelernt gehabt, aber das war trotzdem noch was ganz anderes, wenn man Abend für Abend mit der anderen serbischen Gruppe, entweder eben so serbischen Blaskapelle, wie wir sie ja zum Teil auch kennen und lieben, auf der Bühne steht oder anderen Volksmusikensembles. Das war schon wunderbar. Zum Teil habe ich mir aber auch am Samstagvormittag einfach in einem Café am Rathausplatz gesetzt, weil da mal alle halbe Stunde ein Brautpaar rausgekommen ist und dann einfach irgendeine serbische Blaskapelle, den er aufgespielt hat. Das waren wunderbare Erlebnisse, klar.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit dem schwäbischen Bezirksheimatpfleger Christoph Lang. Wir reden aber jetzt gerade noch über eine Zeit, da war der Christoph Lang noch nicht Bezirksheimatpfleger, sondern es hat ihn zuerst einmal nach Serbien verschlagen. Wie ging es da weiter, Christoph?
Ja, ich habe dort eben 3 Semester lang Deutsch und Landeskunde unterrichtet. Das war natürlich auch spannend, weil es ging auch darum, mit denen Aussprachen zu üben. Und die haben immer wieder mich korrigiert, warum ich München sagt und nicht München, das heißt doch München. Und deren Professoren haben natürlich Deutsch, vor allem in Austauschsemestern in Halle und so weiter gelernt. Und die haben dort ein ganz anderes Deutsch vermittelt gekriegt. Meine Hauptaufgabe war eigentlich auch denen zu sagen, es gibt so viele Leute, die sprechen Deutsch und es ist so unterschiedlich. Glaubt eure Professoren nicht immer alles. ihr dürft gern euer rollendes R beispielsweise beibehalten.
Ja. Oder wie ich beim Radio angefangen habe und wie man mir Hochdeutsch beigebracht hat. Oder ich spreche ja selber immer gern von, so steht es im Ausspracheduden auch drin, von genormter Lautung. Oder man kann es auch, ich weiß nicht, wie man es alles bezeichnen kann. Standarddeutsch, Bühnensprache, Hochdeutsch ist ja auch das schon wieder ein problematischer Begriff an und für sich. Wenn man richtig gebrauchen will, was Hochdeutsch ist und im Unterschied zu Niederdeutsch, glaube ich. Nun denn, aber da gehört dann zum Beispiel dazu, hat man mir gelernt, es heißt nicht sonnig, sondern sonnig. Mit CH. Und außerdem ist es ein stimmhaftes S am Anfang, sonnig und so weiter und so fort. Da, ja, das wäre jetzt ein weites Feld.
Genau, aber das waren wirklich dann so Themen an der Uni auch. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe dort auch schon ganz stark begonnen, einen Fokus auf Bayerisch-Schwaben, auf Westbayern zu richten und denen eben auch zu erklären, genau, dass Deutschland nicht nur aus Berlin besteht.
Mhm. Ja, und man sieht es ja auch bei uns in jedem Regierungsbezirk, der Bezirk Oberbayern von mir aus, ist in sich schon so vielfältig und unterschiedlich, vom Werdenfels bis nach Bayern-Griesenauf oder bis an den Königs hinüber. Und genauso ist es bei uns. Vom Ries bis in die Allgäuer Hochalpen, ganz was anderes.
Genau, also unglaublich spannend, mit fränkischen Einschlägen ins Niederalemannische, ganz im Südwesten. Und natürlich, wenn man den Bezirk in seinen Verwaltungsgrenzen anschaut, natürlich einfach auch mit altbayerischen Gebieten rund um Eichach. Mhm. Also das ist schon spannend. Oder wenn man Richtung Ulm hintergeht, also wie das R schon in Halsen unterschlupft. Also ganz, ganz spannend. Also ich liebe diese Heterogenität an Bayerisch-Schwaben ungemein.
Aha. Das ist jetzt aber ein kleiner Vorgriff auf die Tätigkeit vom Bezirksheimatpfleger dann noch. Aber weil du das gerade ansprichst, die Heterogenität, also die Vielfältigkeit, die Vielschichtigkeit, ist natürlich auch eine herausfordernde Aufgabe, um da als Bezirksheimatpfleger integrierend oder mit so einem den Blick aufs große Ganze haben, dann doch immer wieder.
Ja, also wir können auf alle Fälle nicht sagen, Schwäbisch ist so. Die Menschen in Bayerisch-Schwaben schauen so aus, essen das, singen das und reden so. Also ich glaube, wir müssen wirklich halt diese Vielfalt immer wieder als Chance sehen. Und wenn man in die Geschichte Bayerisch-Schwabens schaut, da ist so vielfältige kulturelle Wurzeln sind da. Und ich glaube, das ist schon mit der Aufgabe, immer auch zu zeigen, dass diese Vielfalt zur Kultur dieser Region gehört.
Wie gesagt, da kommen wir nachher noch dazu, weil wenn man die eine Landkarte aus älterer Zeit anschaut, also vor allem bevor das bayerische Schwaben bayerisch wurde, Hochstift Augsburg und so weiter, noch vor den Napoleonischen Kriegen, dann ist es schon ein arger großer Fleckerlteppich im Unterschied, wenn man in wittelsbachisches Land schaut.
Ja, auf alle Fälle. Also wir haben ja da wirklich Herrschaften, was weiß ich, wenn wir auch diese Klösterherrschaften anschauen, da gehören 3-4 Dörfer dazu und das ist ein reichsunmittelbares Gebiet. Der Prälat von Urschberg ist vom Prinzip auch nur am Kaiser untertan. Nicht viel anders wie der Kurfürst von Bayern. Hat ein eigenes Militär mit 8 Soldaten, die er dann auch im Kriegsfall dem schwäbischen Reichskreis zur Verfügung stellen muss. Und die wetteifern natürlich auch kulturell umeinander. Da entsteht einfach eine wahnsinnig starke Konkurrenzsituation, die dazu beiträgt, dass man wirklich so barocke Prachtlandschaft mitentwickelt durch die Konkurrenzsituation.
Da sind wir jetzt noch nicht. Du machst deinen Werdegang. Was ist die nächste Station nach Serbien gewesen?
Ja, also es war dann so, dass in dem dritten Semester, wie ich dort war, meine Frau, damals immer noch Freundin, schwanger war. Und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt zurück nach Deutschland, nach Hause. Meine Frau stammt aus Dinkelscherben und da konnte man dann sehr gut wohnen in deren Elternhaus. Und sind von dort aus, haben wir beide keine Arbeit gehabt, aber eben schon ein kleines Kind. Und irgendwie hat Geld reinkommen müssen. Und ich habe überlegt, was habe ich eigentlich schon ein bisschen gemacht, was könnte, was dort gut gehen und was dort mich interessieren. Ich habe nochmal Hauptschullehramt studiert und trotzdem hat dann nebenbei ein bisschen Geld reinkommen müssen. Ich habe verschiedene Stellenangebote versucht, irgendwas zu bekommen, habe dann nichts gekriegt. Und dann gab es noch zwei Möglichkeiten. Das eine war Walking Character im Legoland, irgendwie so als Mickey Maus rumlaufen und Gürzler verteilen. Und das andere war...
Wie nennt sich das?
Walking Character.
Aha, okay.
Genau. Aha. Ja, und die andere Möglichkeit habe ich immer noch im Hinterkopf gehabt. Mir hat der Kreisarchivpfleger mal gesagt, für den habe ich mal ein Gemeindearchiv inventarisiert, wenn ich wieder so einen Job brauche, es gibt immer wieder Gemeindearchive, die brauchen Inventarisieren, da soll ich mich melden. Ich habe mir damals geschworen gehabt, nie wieder Archiv. Und dachte, okay, dann machst du einen Walking Character im Legoland. Hab dort angerufen und dann hat man aber festgestellt, das passt jetzt mit den Studienzeiten nicht ganz so gut zusammen. Also ich kann da nicht irgendwie sagen, am Donnerstag komme ich nicht, da muss ich an die Uni. Nein, wenn da irgendwie schönes Wetter ist, muss ich schon im Legoland rumtanzen. Dann dachte ich, gehst doch ins Archiv. Und habe dann den damaligen Kreisarchivpfleger angerufen und gesagt, ja, er macht das nicht mehr, aber wenn ihm was zu Ohren kommt, wie man halt oft so sagt, dann meldet er sich und ruft bitte am nächsten Tag an und sagt, in der Stadt Neuses suchen sie mit 10 Stunden in der Woche einen Stadtarchivar. Jetzt liegt Neuses genauso zwischen Augsburg, wo er an der Uni war, und Dinkelscherben. Mhm. Und das war wunderbar. Dann habe ich sozusagen auf dem Weg zur Uni nebenbei das Stadtarchiv gemacht und plötzlich wieder richtige Leidenschaft und Lust an der Archivarbeit entwickelt. Und habe damit eigentlich dann somit die wichtigste Voraussetzung gehabt, als dann in der Stadt Eichach die Stelle eines Museumsleiters und Stadtarchivars ausgeschrieben worden ist.
Mhm. Das war die nächste wichtige Station, dann kann man sagen, in deinem Werdegang.
Ja, also ich war eigentlich gerade fertig mit dem Hauptschullehramtsstudium, hätte ins Referendariat gehen können, aber dachte, das probiere ich jetzt nochmal, habe mich beworben und bin genommen worden. Und das war natürlich... Also das war eine wunderbare Stelle, wunderbare Zeit. Es hat vor mir eben noch keinen hauptamtlichen Stadtarchivar und Museumsleiter gegeben. Das war so eine Stelle, in der man sich einfach entwickeln hat können.
Also die war, die ist sozusagen für dich geschaffen worden. Also
für irgendjemanden geschaffen worden und irgendjemand war dann ich.
Ja, ja.
Und tolles Stadtmuseum, das da eigentlich frisch und neu hergestellt war, toll konzipiert, immer noch ein ganz wunderbares Museum. Ein tolles Archiv mit alten Beständen, die nicht inventarisiert waren und halt zum Beispiel auch ein Bürgermeister, der einfach unglaublich guter Arbeitgeber war, mit dem es einfach Spaß gemacht hat zu arbeiten, eine Stadtverwaltung, wo irgendwie was gegangen ist und ganz viel Ehrenamtlichen rund um das Museum, von denen mir echt viele zu Freunden geworden sind, mit denen man wirklich da dann 12 Jahre lang tolle Arbeit im Stadtarchiv und im Stadtmuseum gemacht hat.
12 Jahre waren es insgesamt dann.
Also war eigentlich großartig, die wollten nie weg.
Erzählen ein bisschen was von Eichach. Ich habe auch schon die Ehre und das Vergnügen gehabt, öfter in Eichach zugange zu sein bei Amat Fenzinger als Sprecher und teilweise als Musikant auch. Eichach, besondere Stadt im bayerischen Schwaben und fühlt sich aber auch eben nur mal bayerisch, weil da auch schon Wittelsbacher Geschichte mit reinkommt. Erzähl ein bisschen.
Also 2 Kilometer außerhalb der Altstadt von Eichach ist das Dorf Oberwittelsbach, wo auch der Burgplatz der Wittelsbacher Stammburg war. Also das ist in einer gewissen Weise die Wiege Bayerns, kann man so sagen. Und Eichach hat jahrhundertelang natürlich immer zu, ein bisschen auch zu Niederbayern mal gehört, aber vor allem immer zu Oberbayern, war immer altbayerisch und kam 1972 zu Schwaben. Das war für die Eicher ein Schock. Das ist, glaube ich, Heidno. Oft, also ich glaube, beim BR, ihr könnt so ein Lied davon singen, wie viele Eichacher sich regelmäßig beschweren, wenn es heißt, im schwäbischen Eichach ist das und jenes passiert. Mhm. Aber ich glaube auch, dass gerade die Tatsache, dass Eichach seit jetzt über 50 Jahren zu Schwaben gehört, mit dazu beiträgt, dass man sich dieses Altbayerischseins umso stärker bewusst ist. Also man hat ja damals geglaubt, in die 70er Jahre, es geht weltunter. Also auch im Stadtmuseum, die historische Erzählung endet 1972, da gehört man dann zu Schwaben und damit ist die Geschichte vorbei. Aber wie gesagt, ich glaube, es tut Eichach gut als altbayerische Perle in Schwaben.
Das ist ausgesprochen wunderbar gesagt und das muss hoffentlich, oder das könnte Balsam sein für Eichacher Seelen und musikalisch sind wir jetzt in Eichach zugange mit der Eichacher Bauernmusik. Über die kann man auch ein bisschen was erzählen. Traditionsreiche Musik und ein klingender Name ist da dabei.
Der Heini Baronner, der im Grunde der Gründer der Eicherer Bauernmusik war, die eigentlich rausentwickelt worden ist aus der Kapelle Barona. Heine Barona hat schon in die 30er Jahre begonnen, im Grunde auch volksmusikalische Wurzeln seiner Region zu sammeln und hat die immer wieder gespielt. Und es hat lange Zeit gedauert, bis er eigentlich damit den Erfolg gehabt hat. Aber eigentlich in den 60er Jahren war es dann soweit, die Eicherer Bauernmusik ist plötzlich populär geworden. Wir haben damals in 2009 zum 100. Geburtstag von Barona Heine auch eine Ausstellung gemacht, genau zu diesem Thema. Im Stadtarchiv liegen zum Teil auch Noten der Eicherer Bauernmusik. Und das ist natürlich schon eigentlich so das klingende Aushängeschild oder eines der klingenden Aushängeschilder der Stadt Eichach.
Eichach, eine wichtige Station in der Biografie von Christoph Lang, dem jetzigen Bezirksheimatpfleger von Schwaben. 12 Jahre sind Eichach in deinem Leben gewesen, am Museum und als Archivar. Eichach liegt ja nicht so weit weg von deinem Heimatort Thierhaupten. Luftlinie, wie viel sind, was ist die, wie viel
Kilometer? Also gut, nachdem ich vor allem aus Neukirchen bei Thierhaupten komme, das sind dann 19 Kilometer zum Fahren mit dem Auto.
Ich habe es vorhin schon angesprochen, du bist auch als Musikant unterwegs und du hast das selber schon erzählt. In deiner Zeit in Serbien hat dir auch Musik gemacht und da hast du Musikanten mitgenommen aus deinem Heimatdörfle, aus Thierhaupten.
Ja, also eigentlich schon seit die späten 80er haben wir in so kleine Ensemble immer Musik gemacht, als Trio, als Quartett. Da hat uns dann so ein älterer Musikant zum Teil immer mitgenommen, der hat dann Bass bei uns gespielt und uns auch mit die Sachen aus Gespielt und Blasen und so weiter bekannt gemacht. Und gerade durch diese Geschichte in Serbien, nochmal durch das Musikspielen an diesem Fest, ist eigentlich aus dem Haufen dann doch weiter eine Gruppe entstanden, in der mir bis heute ungefähr zusammenspielt, irgendwie fast jetzt in einer wechselnden Besetzung, weil immer irgendeiner keine Zeit hat. Aber so als Kern besteht über Zwerg doch jetzt schon seit vielen, vielen, vielen Jahren.
Diese Formation, da haben wir auch schon das Vergnügen gehabt, dass ihr bei uns im Funkhaus wart, zu einem Treffpunkt Volksmusik. Ich glaube, es ist jetzt 4 Jahre her. Oder
wir waren jetzt zweimal da.
Ja, wir waren zweimal
vielleicht
da.
3 und 5 Jahre.
Ja, so ungefähr. Ja. Nochmal zum Namen über Zwerch. Schließt sich jetzt nicht gleich.
Wir haben einfach jahrelang keinen Namen gehabt. Und das ist immer so die Suche. Man sucht, was originell ist oder wie auch immer. Und irgendwann hat dann unser Bassist, der Albert, gesagt, also Überzwerch, der hat ihm gefallen, weil Überzwerch eben doch halt so ein altes Wort, ein alter Begriff für Kreuz und Quer ist. Und nachdem wir einmal recht kreuz und quere Besetzungen gehabt haben oder auch vom Repertoire schon immer teilweise experimentiert haben, hat das dann irgendwie, glaube ich, auch ganz gut passt und das ist halt das Blim.
Ich habe als Musikbeispiel von eurer Gruppe was mitgebracht, was damals bei dem Auftritt im Treffpunkt Volksmusik mitgeschnitten worden ist. Ein schönes Stücklein Ohrwurm, den du da mitgebracht hast und der aber deiner Frau gewidmet ist. Das ist ja großartig. Zur Hochzeit war es.
Ja, doch, genau, zur Hochzeit. Also 2005 haben wir dann ganz schnell geheiratet, kurz bevor eben unser erstes Kind auf die Welt gekommen ist. Und dann habe ich eben meine Musikanten ein Stück geschrieben für meine Frau. Eigentlich habe ich es jetzt nicht komponiert. Es ist ein alter jugoslawischer Schlager, Nadalina. Meine Frau heißt Nadja. Und habe ich den halt einfach mal schnell runtergeschrieben. Und irgendwie hat uns der gleich so gut gefallen, dass wir den immer wieder spielen.
Christoph, dieses Stückle arrangiert von dir für deine Frau, für die Nadja. Was macht die Nadja beruflich?
Du bist Tierärztin, Viechdoktorin.
Genau. Viechdoktorin, sagt er. Hört die jetzt zu?
Oder? Nein, die muss arbeiten. Hat das nicht so in der Hand wie ich, dass ich sage, da und da liegen mir mein Terminkalender so. Die ist da drauf angewiesen, was die Chefin sagt.
Du hast es dir halt einrichten können, dass der Bezirksheimatpfleger von Schwaben bei uns live im Studio ist. Christoph, Eichach war eine wichtige Station und du hast aber dann doch, möchte ich sagen, der Verlockung nur nachgegeben. Es hat bei all dem Schönen, was du in Eichach geboten gekriegt hast und das ganze Umfeld samt Bürgermeister und drumherum, wo du schöne Arbeitsbedingungen gehabt hast. Bezirksheimatpflege ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer. Wie kam es da dazu?
Also mir hat in Eichach überhaupt nichts gefehlt und ich war wirklich glücklich dort. Und immer wieder hat es so Gespräche gegeben, hoffentlich, ich bleibe auch da. Und ich habe gesagt, freilich, ich will nirgendwo anders hier und es gäbe auch gar keine Stelle, wo ich hier wollen täte, bis auf die eine einzige. Und das habe ich immer irgendwie gesagt, Bezirksheimatpfleger von Schwaben, das wäre die einzige, die mich noch interessieren täte, aber das werde ich eh nicht. Und wenn man dann dauernd irgendwie sagt, also das Einzige, was mich noch höchstens interessieren täte, wäre Bezirksheimatpfleger von Schwaben und die Stelle dann ausgeschrieben ist, dann muss man sich auch bewerben, damit man Haken hinter diese Rede machen kann. Das wird man dann nicht und dann ist alles gut. Und man bleibt weiterhin glücklich, statt auch hier war und Museumsleiter in Eichach. Jetzt ist es dann doch so gekommen, dass man mich genommen hat. Ich meine, ich wollte schon, ich habe es ja vorhin schon gesagt, als Schüler haben wir schon gedacht, Herrschaft, Bezirksheimatpflege, das wäre was. Ich habe mein erstes Praktikum als Student dann in der Bezirksheimatpflege Schwaben gemacht. Und irgendwie, das war schon das, was mich auch immer gereizt hat. Also auch dieses Gesamtschwäbisch, ich meine, es ja vorhin auch schon gehabt, meine Mutter ist aus dem Nordwesten dieses Bezirks, mein Vater am Rande des Südostens. Ich selber aus diesem östlichen Bereich, Neukarat ins Mittelschwäbische. Es gibt irgendwie keinen Landkreis, wo man nicht irgendeinen Spätzl oder eine Verwandtschaft hat. Und das hat mich natürlich eben noch gereizt. Ja, wie gesagt, 2020 war es ausgeschrieben, hat einen neuen Bezirksheimatpfleger für Schwaben gesucht. Ich habe mich beworben mit dem sicheren Gefühl, dass man mich nicht nimmt. War dann schon auch traurig, wie ich aus dem Vorstellungsgespräch rausgegangen bin, weil ich genau gewusst habe, ja, die nehmen mich jetzt eh nicht. Und dann war es doch anders, denn jetzt bin ich seit Januar 2021 Bezirksheimatpfleger von Schwaben und bin da natürlich genauso glücklich, wie es in Eichach war.
Und was in diese vielfältige Tätigkeit alles einfällt und was der Christoph Lang vielleicht noch für Visionen oder Projekte vorhat, das erfahren wir in der kommenden Stunde. Habe die Ehre. Schön, dass du da bist, Christoph.
Ich freue mich.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Im bayerischen Schwaben, im Bezirk Schwaben, ist Christoph Lang seit 2021 Bezirksheimatpfleger. Zu seinen Aufgaben zählt zum Beispiel, das kulturelle Leben der Menschen in Schwaben mitzugestalten und dabei die Themen Herkunft und Zukunft zu verbinden. Als Historiker und Musikwissenschaftler ist Christoph Lang auf diese Aufgaben gut vorbereitet. Er möchte allen Interessierten Inhalte zur Kultur und zur Geschichte von Bayerisch-Schwaben vermitteln. Und das probieren wir heute auch in dieser Stunde ein bisschen. Freut mich, dass Christoph Lang bei uns im Studio ist. Grüß Gott nochmal.
Ja, hallo, servus.
Ja, du hast schon ein bisschen erzählt. Deine Eltern stammen aus verschiedenen Ecken Schwabens. Du selber bist in Augsburg geboren, aber aufgewachsen in Neukirchen bei Tierhaupten, Landkreis Eichach-Friedberg.
Nein, stimmt gar nicht.
Nein, das Augsburg. Ist das Landkreis
Warum auch
Augsburg.
Immer, das weiß ich nicht.
Aber es ist, rechts, es ist rechtslächisch, was nicht unwichtig ist. Ja, wohnhaft jetzt in Dinkelscherben, die werte Gemahlin, die Nadja, wie wir schon gehört haben, dem du auch dieses nette Stickle gewidmet hast, Nadalina, mit kroatischen Wurzeln auch, also es kommt viel zusammen bei dir. Und ja, man kann mit Recht behaupten, dass der Bezirksheimatpfleger den Bezirk Schwaben von verschiedenen Seiten kennt. Muss er auch, soll er auch.
Ja, also ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung. Im Grunde sollte ich alles wissen und können und gleichzeitig bleibt man immer irgendwo an der Oberfläche.
Naja, an der Oberfläche jetzt vielleicht nicht gerade bei dir, aber auch der Bezirksheimatpfleger kann nicht alles wissen, das ist schon klar.
Ja, also ich bemühe mich immer, viel zu wissen, auch viel rumzukommen, viel mit Leuten ins Gespräch und in Kontakt zu kommen. Das ist auch für mich eine wesentliche Aufgabe von dem Amt, einfach sich vernetzen mit den Leuten, reden mit den Leuten, unterstützen, wo es notwendig ist, gerade Leute, die ehrenamtlich aktiv sind, egal ob im Heimatverein, in einem örtlichen, dörflichen, kleineren, ehrenamtlich getragenen Museum, da möchten wir einfach auch Partner sein. Und Partner sein bedeutet, du musst immer auch das selber die Leute sein.
Der Bezirk Schwaben ist heute vor allem ein Thema bei uns in Habe die Ehre, weil der Bezirksheimatpfleger da am Mikrofon sitzt. Wenn man Bezirksheimatpflege beschreiben soll, wie macht es der Bezirksheimatpfleger selber, Christoph Lang?
Es ist wahnsinnig schwierig, das zu beschreiben. Die Kurzform ist manchmal für mich das, wir sind die zentralen Ansprechpartner und Vermittler für von Geschichte und Kultur in Schwaben. Aber eigentlich haben wir so vielfältige Bereiche. Ich meine, sowas wie Volksmusikberatung, Trachtenkulturberatung ist bei uns in eigene Sachgebiete ausgegliedert. Oder auch die Museen vom Bezirk sind in eigenen Sachgebieten. Schwäbische Jugendsinfonieorchester. Das heißt, bei mir bleibt vor allem so dieser engere Bereich der Heimatpflege. Und ganz viel von meiner Arbeit sehe ich auch darin wirklich, die ehrenamtlich viel tun im ganzen Bezirk, irgendwo mit zu begleiten. Also das sind dann eben Leute, die sich um einen Dialekt bemühen, um Dialekt kümmern. Das sind Leute, die eben in den Heimatmuseen, in den kleineren Museen aktiv sind. Da bietet man Kurse mit an. Das sind Sachen wie auch Baukultur, wo wir zum Teil beratend oder mit Stellungnahmen mit tätig sind, aber eben auch mit unseren Preisen versuchen, Impulse zu setzen. Irgendwie mit unserem Architektur- und Denkmalpreis, mit dem Literaturpreis Literatur zu fördern oder eben natürlich auch selber Themen zu setzen, wie jetzt momentan ganz stark im Bereich Erinnerungskultur. Da wenden wir uns auch wieder an die Ehrenamtlichen. Da passiert ja ganz viel an vielen Orten, wo zum Beispiel irgendwelche Verbrechen der NS-Zeit an irgendwelchen Orten versucht werden, auch an die zu erinnern, die Erinnerung lebendig zu halten, auch der Opfer zu gedenken. Und auch da vernetzen wir uns mit all denen, die sowas machen und sagen, wir haben eigentlich irgendwie das Gleiche im Sinn. Wir sind im Grunde vielleicht, wie soll ich sagen, Identitätsassistenten auch. Also irgendwie immer irgendwo am Rande mit dabei. Ein großer Teil von meiner Arbeit sind einfach auch Festansprachen, Grußworte oder einfach nur das Besuchen einmal von Veranstaltungen, um die Arbeit von den vielen, die einfach was tun, auch mit zu würdigen, ins Gespräch zu kommen, über Förderungen zu beraten und so weiter. Also es ist so vielfältig, dass es sich am einfachsten damit beschreiben lässt, wenn man sagt, wir sind die zentralen, oder wir verstehen uns als die zentralen Ansprechpartner für Geschichte und Kultur in Schwaben.
Wie groß ist die, wenn man es jetzt personell einmal sieht, die sozusagen Institution Bezirksheimatpflege verortet in Augsburg?
Also in Augsburg sind wir 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da mit mir zusammenarbeiten. Und dann gehört zu uns auch das Bezirksarchiv, da sind es nochmal 4 Mitarbeiterinnen.
Du hast es jetzt schon ein bisschen angerissen, das werden wir noch ein bisschen vertiefen, natürlich im Laufe dieser Stunde jetzt noch. Es gibt dann eben die vielen Ehrenamtlichen, die man, das ist jetzt keine Wertung, aber die von der Ebene her sozusagen unter dir kommen, Kreisheimatpfleger.
Ja, wobei da bin ich nicht weisungsbefugt. Also insofern sehe ich die auch nicht unter mir, sondern ich sehe uns als großen Haufen von Heimatpflegenden, die einen halt ehrenamtlich, ich hauptberuflich, aber eigentlich sehe ich, ja, dadurch, dass ich es hauptberuflich mache, habe ich so das Gefühl, wir sind auch die, die irgendwo die anderen mit begleiten, wenn die Fragen haben. Wir laden auch zum Beispiel jährlich zu einem Treffen der Stadt- und Kreisheimatpflegerinnen und Pfleger. Aber also die machen natürlich auch alle hervorragende Arbeit und sind in ihren Bereichen viel erfahrener und wissender, als ich das jetzt auch bin.
Es ist ja auch eine ziemlich verzahnte Angelegenheit, weil, ja, was du vorhin schon ein bisschen geschildert hast, es geht um Historiker, es geht um Baukultur, da kommt dann vielleicht das Denkmal, die Denkmalpflege mit rein. Frag jetzt mal so, ein bisschen ketzerisch, gibt es da teilweise ein Kompetenzgerangel, wer für was zuständig ist oder
eigentlich
nicht unbedingt?
Nein. Wir arbeiten, glaube ich, relativ gut und kollegial mit dem Landesamt für Denkmalpflege und den unteren Denkmalschutzbehörden zusammen. Und unsere Aufgabe ist dabei eher die vermittelnde, also die fachliche Kompetenz liegt sehr stark beim Landesamt für Denkmalpflege, wobei unsere Kreis- und Stadtheimatpflege die Kompetenz schon auch haben im Regelfall. Aber trotzdem sehen wir uns auch als das Bindeglied zum Beispiel zum Denkmaleigentümer auch, oder einfach dieses Thema Denkmalpflege oder überhaupt Baukultur. Also es geht nicht nur um die Bauten, die unter Denkmalschutz stehen, sondern überhaupt auch Baukultur zu verbreiten und dafür Werbung zu machen. Einfach auch klar zu machen, dass Baukultur nicht Liebhaberei von ein paar Spinner ist, sondern eigentlich was ist, was uns allen unglaublich zugutekommt. Mhm.
Da tauchen wir noch konkret ein bisschen ein, damit wir das ein bisschen fassbarer machen. Da möchte ich jetzt drei Beispiele rausgreifen, was du schon erwähnt hast. Erinnerungskultur kommt zuerst einmal abstrakt daher, das sollte man noch streifen. Die Baukultur, auch das finde ich ganz spannend, weil du gerade sagst, es geht nicht nur um alte Gebäude, sondern auch das, was hier und jetzt neu entsteht. Und dann auch natürlich noch das Thema Bräuche, Brauchtum, wo du mir im Vorgespräch schon erzählt hast, dass der Volkskundler unterscheidet da ganz fein zwischen Brauchtum und Bräuche. Aber das erfahren wir gleich. Herbert Pixner, auch ein Musiker, der prägend ist für viele junge Leute und seit vielen Jahren schon, wo man sieht, Christoph Lang, dass es die Tradition doch auch viel mit dem zu tun hat, in der Weitergabe mit prägenden, charismatischen Persönlichkeiten, oder?
Ja, auf alle Fälle, klar. Man rumpelt immer wieder an seinem Leben, an Leid hin oder auch an Musikstile. Also ich war fleißiger Zündfunkhörer zum Beispiel. Da bin ich mit Sachen in Berührung gekommen wie Advenger, wo einem plötzlich auch neue Welten aufgehen, wo man ganz viel von dem, was man so gepflegt hat, plötzlich zu hinterfragen beginnt. Eben, wie gesagt, auch Leute, Vorbilder in allen verschiedenen Bereichen. Also wir orientieren uns immer an Dingen, die waren oder sind. Mhm.
Was hat dich noch persönlich sehr geprägt?
Musikalisch, oder? Ja. Also was jetzt wirklich ganz stark war erst einmal sowas wie Advenger. Das war für mich, da ist mir echt eine neue Welt aufgegangen. Das waren aber diese ganzen anderen, Friedel Fesel, Alfons Bauer und seine Almdudler, Hotdogs, Heindling, Ringsgwandl, Brodlan und so weiter. Also diese ganze Palette der Art von Musik, die dann in den 80er, 90ern, aber immer gerne ein bisschen mit dem Unfug dabei, auch sowas wie Ingo Insterburg und Co., hat man immer auch gern gehört und in den letzten Jahren eigentlich auch ganz stark immer wieder volksmusikalische Traditionen, die eigentlich zum Beispiel in den USA zu Hause sind. Auch da wieder Produktionen vom Trikont Verlag und so weiter, die ganz spannende Dinge ausgraben. Oder einfach auch diese rare Shellacks-Edition, wo man plötzlich hört, so wie die vor, was weiß ich, 80, 90 Jahren Musik gespielt haben, so spielen wir nicht. Es verändert sich da und alles. Und durch diese Beschäftigung halt mit solchen auch musikalischen Vorbildern oder was heißt musikalischen Richtungen, merkt man natürlich, dass das, woran wir oft mal so sagen, so ist es, so ist Schwaben, so klingt Schwäbisch, Bayerisch, wie auch immer, dass das halt einfach eigentlich immer im Wandel ist, im Fluss. Mhm. Also wir merken das aber wir werden vielleicht noch dazu kommen, zu dem Thema Bräuche. Irgendwie dieser Glaube, den man so als junger Schüler noch gehabt hat, warum man es dann so studieren wollte wie Volkskunde, um zu erfahren, wie es ist. Das Einzige, was du eigentlich lernst und erfährst, ist, dass irgendwie nichts so ist, wie du glaubst, sondern sich alles irgendwie wandelt und ändert. Und damit müssen wir zurechtkommen auch.
Wenn ich von mir ausgehe, was mich musikalisch sehr geprägt hat von klein auf, und da geht es ja nicht nur mir so, wenn man in der Volksmusik daheim ist, in dieser dann doch traditionellen, die ganzen Gruppen, die du jetzt beschrieben hast, muss ich gestehen, die sind an mir eher vorbeigegangen oder die haben bei mir nicht wirklich gefruchtet. Für mich war immer die Strahlkraft, Tobi Reiser Ensemble und der Klang, der von dieser Gruppe ausgegangen ist. Oder dann, wenn man es eine Nummer kleiner macht, für die sogenannte klassische Stubenmusikbesetzung, Hackbrezit, der Gitarre von der Schönauer oder so. Aber wenn man das Ganze ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man ja, diese drei Instrumente sind halt vorrangig durch die Schönau-Musikanten geprägt und so hat man nicht unbedingt viel vorher musiziert.
Also,
und auf der anderen Seite hat sie es aber so etabliert und wird in bayerischen Schwaben so gespielt, wie wenn es zu uns kehrt quasi, kommt aber aus dem Berchtesgadener Land.
Also mir ging es wirklich so als Schüler, ich habe genau diese Sachen gehört, Tobi Reiser, da haben wir die Schallplatten daheim gehabt, immer ist gelaufen am Abend in der Stube, das hat zum Tagesritual gekehrt. Und erst eigentlich mit der tieferen Beschäftigung, eigentlich auch mit dieser Musik, mit Notenvorlagen, jetzt war er dann eben auch Archivar, man sucht Notenhandschriften des 19. Jahrhunderts und stellt eigentlich fest, das, was die spielen, das steht nicht in den Notenvorlagen des 19. Jahrhunderts. Also vielleicht einmal eine Melodie, aber nicht diese ganze Ausgestaltung. Wir spielen zum Beispiel mit unserer Gruppe in Tierhaupten zum Teil auch Noten aus dem Jahr um 1880. Da haben wir den kompletten sechsstimmigen Satz, aber wenn wir das so spielen, das kann ich nur kommentiert eigentlich spielen und sagen, das, was jetzt kommt, ist aus einer alten Handschrift. Weil wenn wir das so spielen und sagen, die haben jetzt heute Stimmen vergessen, eine Nebenmelodie haben sie gar nicht dabei. Das klingt eigenartig in unseren Hörgewohnheiten. Aber ich habe lange Jahre auch gebraucht, bis man das so wirklich versteht. Man beginnt selbst schon den eigenen Volksmusikbegriff in Frage zu stellen, dass man sagt, wo ist so diese Vorstellung, die man so als Schüler noch gehabt hat, das schöpferisch tätige Volk. Irgendwann stellt man fest, es gibt eine gute Musik und eine schlechte.
Mhm. Sagt der Musikwissenschaftler und der Volkskundler. Also natürlich ist das schon was Wunderbares, wenn man so einen Hintergrund mitbringt wie du. Aber es muss natürlich nicht jeder, der sich mit der Volkskultur beschäftigt, möchte ich sagen, muss studiert sein.
Nein, auf keinen Fall.
Sonst tragen wir ja auch nichts weiter, wenn ich mir nicht an der Sache rangehen traue, bevor ich sieben Semester studiert habe oder acht.
Genau, nein, also man muss jetzt studiert sein, aber was man immer sehen muss, glaube ich, ist, dass man offen ist. Offen auch um Sachen, an die man selber glaubt hat, um die sozusagen sich selbst auch zu widerlegen. Offen, dass man auch schaut, was passiert hinter dem Wald, der nach meinem Dörfle kommt. Da gibt es auch eine Welt, die vielleicht anders funktioniert. Also ich glaube, die Offenheit brauchen wir immer im Umgang mit der eigenen Geschichte. Ja. Also dass wir nicht immer irgendwie uns Gewissheiten zusammenreimen, sondern einfach ja, offen sind, egal ob studiert oder nicht.
Und da gehört das Thema, was dir Herzensanliegen ist, auch nein. Erinnerungskultur. Wie begreifst du das und was wird dafür getan?
Also ich denke vor allem ganz speziell an die Erinnerungskultur, an die Erinnerung an die NS-Zeit. Als Bezirksheimatpfleger habe ich ja einen öffentlichen Auftraggeber. Das ist der Bezirk Schwaben als Gebietskörperschaft. Ich werde von öffentlichen Geldern bezahlt und meine Aufgabe ist es, eigentlich am öffentlichen Wohl mitzuwirken. Und ich glaube, dass das einfach für unsere Gesellschaft unglaublich wichtig ist, dass wir uns mit den Verbrechen, die in der NS-Zeit passiert sind, aktiv auseinandersetzen. Nur dann können wir eigentlich auch daraus lernen. Also nur dann können wir auch aufpassen, dass sowas nicht wieder passiert. Und mir ist es einfach auch wichtig zu zeigen, dass Nationalsozialismus nicht was ist, was irgendwie nur in München und in Berlin und in Nürnberg passiert ist, sondern halt auch in jedem Dörfle. Und wir haben genügend Beispiele in den Dörfern und darum ist es gerade wichtig, diese Beispiele auch zu zeigen und sich bewusst daran zu erinnern, welche Verbrechen passiert sind.
Wie macht ihr das von der Bezirksheimatpflege dann konkret in Form von einer Ausstellung? Oder
also, muss man sich das vorstellen? Ja, das sind verschiedene Wege. Was wir vor ein paar Jahren begonnen haben, war einen Kurs zur Erinnerungskultur, wo man alle die einlädt, die daran arbeiten. Wir machen jetzt im Moment gerade eine Broschüre, wo wir einfach verschiedene Erinnerungsorte zur NS-Zeit in Schwaben vorstellen, die dann auch an die Schulen zum Beispiel geht, wo wir auch zeigen, es gibt auch vor deiner Haustür die Erinnerung an diese Verbrechen. Wir machen aber zum Beispiel auch, bereiten wir auch gerade eine Ausstellung vor, da geht es um Sinti und Roma in Schwaben. Da geht es dann nicht nur um die NS-Zeit, aber da vermitteln wir einfach auch, dass Sinti und Roma seit vielen Jahrhunderten in Schwaben daheim sind, genauso Schwaben sind wie mir und Teil dieses Landes, dieser Kultur. Ähnliches hat man auch schon vor Jahrzehnten begonnen bei der Bezirksheimatpflege in Bezug zum Beispiel auf jüdisches Leben. Also ich sage immer, Schwaben ist ja wirklich ein sehr heterogenes Gebiet, stark katholisch, mit bedeutenden evangelischen Orten und Traditionen, aber eben auch mit einer starken jüdischen Tradition. Und auch da geht es uns einfach darum, immer zu zeigen, das ist Teil unseres Landes, unserer Geschichte, unserer Kultur. Ja, und da, glaube ich, haben wir echt einen wichtigen gesellschaftlichen Auftrag, um einfach uns Offenheit und gutes gesellschaftliches Miteinander zu erhalten.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf Bierheimat. Das war ein Musikwunsch von meinem Gast heute, Bezirksheimatpfleger von Schwaben, Christoph Lang. Christoph, du hast dir die Jodlergruppe Vorderburg gewünscht, die wir gerade gehört haben. Das hat einen Grund.
Kennengelernt habe ich es, wie wir mal mit unserer Gruppe eben beim Treffpunkt Volksmusik hier waren. Da sind die hinter uns gestanden und haben gesungen. Und da hat es mir die wenigen mir verbliebenen Haare aufgestellt. Eigentlich, weil es so schwer war und so gewaltiger Klang. Unglaublich nette Leute, mit denen wir dann eigentlich auch schön ins Gespräch kommen, in den Austausch. Und es gibt dann noch einen zweiten Grund. Wir vergeben ja seitens der Bezirksheimatpflege zusammen mit unserer Bauabteilung einen Architektur- und einen Denkmalpreis. Und da haben wir Vorderburg auch kennengelernt, baukulturell. Dörfli mit, was weiß ich, 500 Einwohner, die haben als Dorfwirtshaus, das nicht unter Denkmalschutz steht, einfach als Dorfgemeinschaft gekauft, hergerichtet, saniert und wieder mit Leben erweckt. Und das finde ich so beeindruckend. Es geht eben nicht nur um einen Denkmalschutz, sondern einfach um diese Baukultur, um Verantwortungsgefühl für unsere gebaute Umwelt. Und das haben die eigentlich so beispielhaft wahrgenommen, dass wir dann auch die Preisverleihung dort im Hirsch in Vorderburg gemacht haben. Und was mich immer auch so beeindruckt, halt in dem Dorf irgendwie eine Blaskapelle mit, was weiß ich, 50 Leuten, ein Kirchenchor mit 50 Leuten und die Jodlergruppe. Da ist so viel Musik da. Also ich bin einfach fasziniert von den Leuten und von dem Dorf.
Mir hat mal der Leiter von der Jodlergruppe, der Gebhard Beitz, erzählt, warum bei Ihnen so alle im musikalisch unterwegs sind. Ja, weil sie haben keinen Fußballverein und sportlich nichts, da reißen sie nichts. Aber sie gehen alle zum Musikmacher.
Hört man.
Ja. Baukultur, Erinnerungskultur. Ich habe es vorhin angesprochen. Du redest selber, wenn es darum geht, nicht unbedingt von Brauchtum, sondern von Bräuchen. Woher kommt das? Warum macht der Volkskundler da diese Unterscheidung?
Wenn man sich mit dem Thema Bräuche beschäftigt, dann merkt man, dass das dauernd im Wandel ist, dass das fast ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess ist. Und das Wort Brauchtum klingt für uns so was, für was das sehr statisch wirkt, was unveränderlich ist. Es funktioniert dann, wenn man sozusagen die Gesamtsumme aller Brauchkomplexe zusammenfasst, kann man sagen, das ist das Brauchtum, da gestehen wir es uns ein bisschen zu. Aber ansonsten haben wir einfach das Gefühl, dass Bräuche so stark im Wandel sind und der Begriff Brauchtum das nicht ganz so fest ausdrücken kann. Also ein Lieblingsbeispiel von mir ist Halloween. Immer wenn ich als Bezirksheimatpfleger das Wort schon bringe, dann verziehen die Leute schon das Gesicht in der freudigen Erwartung, der Bezirksheimatpfleger drischt auf Halloween. Ey. Nein, also ich finde Halloween eigentlich einen wunderbaren Brauch, der alle Kriterien erfüllt, die man braucht, wenn man einen Brauch definieren will. Ein fester Termin, feste Formen, also was weiß ich, wenn wir zwei jetzt, was haben wir, am 5. August rausziehen und beim nächsten Haus klingeln und sagen Süßes oder Saures, dann sagen die zwei Spinnen. Aber wir wissen genau, wie die Erwartungshaltung auch ist. Also Kinder verkleiden sich am Vorabend vor Allerheiligen, ziehen rum, pflegen gesellschaftliche Interaktion, denken sich zum Teil selber Sprüchler aus. Die Frage ist jetzt bloß dazu, wie wir damit umgehen, wie wir dazu stehen, aber auch da, die sagen, locker bleiben. Wir tun uns nichts Gutes, wenn wir uns ärgern, dass da Kinder an Halloween kommen, sondern wenn wir uns bewusst werden, dass wir eigentlich einen Brauch beim Entstehen haben verfolgen können. Mittlerweile könnte man sagen, hat er sich wirklich als Brauch ja etabliert. Und uns freuen, dass Kinder durchs Dorf ziehen, wie eben vor einer Generation Maschkerer Kinder oder vor zwei, drei Generationen in die Glöpfelsnächte. Das gibt es nicht mehr, aber dafür haben wir jetzt halt dieses Halloween. wir können uns freuen und ein paar Süßigkeiten herrichten. Und ich glaube, dann haben wir uns allen Gutes getan. Ja, so der Sprung vom Brauchtum über Bräuche, ja, zum meines Erachtens relativ lebendigen Beispiel.
Mhm. So könnte man ja aber dann auch, es spricht ja nichts dagegen, einen nicht mehr praktizierten Brauch auch wieder einzuführen.
Ja.
Oder das ja, muss genau. Halt irgendjemand machen und dann muss es ein bisschen Widerhall finden.
Ja, also ich finde, der Brauch ist oft wie ein Fluss, der sucht sich seinen Weg, der Wasserlauf. Wir können irgendwie am Rand Barrieren errichten oder das Ufer stärken, aber wenn Leute was drin empfinden in einem Brauch oder wenn die das Gefühl haben, das unterhält mir, das passt zu uns, dann wird der von selber auch leben können. Und es gibt viele Bräuche, die, also wenn ein Brauch stirbt, stirbt er deswegen, weil es einfach zu wenig gibt, denen der was bedeutet. Und wir haben, glaube ich, ganz wenig in der Hand, um Bräuche so bewusst zu pflegen. Wir können einen Brauch dann sozusagen reanimieren, wenn er auch eine Bedeutung für uns hat. Aber ohne Bedeutung hat der Brauch keine Bedeutung.
Weil du Klöpfelnächte angesprochen hast, verschwinden solche Bräuche vielleicht auch, weil, oder werden nicht mehr im Großen praktiziert, weil die Gesellschaft sich ja ändert, also heische Bräuche, so habe ich es gelernt, ja. Also das sind ja sind Bräuche, wo man was kriegt,
ja.
Was auch vielfach der Armut geschuldet war, dass man da mitgemacht hat.
Also mein Halloween ist auch ein heischer Brauch, wobei vielleicht nicht unbedingt nur die Tatsache, dass man Süßigkeiten kriegt, ein ganz wichtiger Grund ist, sondern irgendwie schon auch das mit der Dunkelheit und mit dem Verkleiden. Aber klar, häufig sind es auch gerade bei den heischen Bräuchen der gesellschaftliche Wandel, dass einfach diese Notwendigkeit, sich auch mal etwas in einem Brauchrahmen dazu erbetteln zu dürfen, schon eine wichtige Rolle gespielt hat. Das ist sicherlich deutlich weniger oder eigentlich in der Form nicht mehr existent.
Man kann natürlich mit einem Bezirksheimatpfleger in ganz, ganz viele Themen eintauchen. Wir können das jetzt alles nur halt ein bisschen anreißen. Du hast uns schon Einblick gegeben in deine Biografie. Zu deiner Biografie kehren auch ein paar Vorlieben, die jetzt vielleicht sich nicht direkt Niederschlag finden in deiner bezirksheimatpflegerischen Tätigkeit, aber du hast mir erzählt, was dich auch sehr interessiert, ist das Türmerwesen.
Ja.
Da kann man sich jetzt vielleicht zuerst mal noch nichts vorstellen, aber das erfahren wir gleich. Christoph, das Türmerwesen habe ich angesprochen. Steckenpferd kann man jetzt nicht gerade sagen, weil du hast dich ja auch wissenschaftlich damit beschäftigt.
Ja, das war eigentlich das Thema meiner Magisterarbeit. Ging es um die Türme in Rhein am Lech. Und es ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Seit dem Spätmittelalter gibt es Türme in Mitteleuropa. Jede Kleinstadt bei uns hat einen Türmer gehabt. Und diese Türmer waren eben nicht unbedingt Turmwächter, das waren sie auch nebenbei. Aber hauptsächlich waren das alles ausgebildete Stadtmusikmeister. Da hat es wirklich eine Türmerlehre gegeben, wo die einfach gelernt haben, alle Streich- und alle Blasinstrumente zu spielen. Das waren einfach die Stadtmusikmeister. Erst im 19. Jahrhundert übernehmen sie dann den Begriff, weil der Begriff Türmer irgendwo irreführend wird, weil sie irgendwann die Turmwache echt wegbringen. Aber das ist ganz spannend, wenn man einfach sieht, wie alle unsere Städte eigentlich auch mit 1.000 und 2.000 Einwohnern und zum Teil noch weniger einen hauptberuflichen Musiker gehabt haben, als Meister, mit einem Gesell, mit einem Lehrling dazu, die dann zu dritt, zu viert einfach gespielt haben, die das Privileg gekriegt haben, dass sie alle Hochzeiten und so weiter in der Stadt spielen dürfen. Deswegen haben die ganz wenig Gehalt bekommen, weil die eigentlich das Recht bekommen haben, Musik machen zu dürfen. Nur wer einen Türmer nicht gewollt hat, hat jemand andere nehmen können, hat aber einen Türmer finanziell entschädigen müssen. So haben die gut gelebt. Und man merkt auch, wenn man die Steuerlisten anschaut, das waren jetzt keine armen Hungerleider, die nebenbei noch wegen Bettelmusik machen haben müssen, sondern wirklich zum Teil fast arrogante, sehr selbstbewusste Stadtmusikmeister. Genau, professionelle Musikkultur, viele Jahrhunderte in jeder Kleinstadt.
Ist das eine schwäbische Besonderheit dann, wenn ich jetzt, das sage ich jetzt laienhaft so aus meinen Geschichtskenntnissen, wenn ich den Bezirk Schwaben anschaue, der ja bis vor 200 Jahren, bevor es bayerisch wurde, ein Wahnsinns-Herrschaftsfleckerl-Teppich gewesen ist. Da blickt man immer ein bisschen neidig vielleicht nach Osten und schaut auf das bayerische Territorium, wo über Jahrhunderte relativ homogene Wittelsbacher Herrschaft war. Und im Schwäbischen hast du lauter so kleine Tupferle.
Ja, aber das ist auch was, was eben gerade durch diese Konkurrenzsituation dazu führt, dass jeder Prälat, Bogräer, so Scherne bauen will wie der andere. Und da entsteht eine wahnsinnig reiche Musikkultur, also Kunstkultur überhaupt. Das, was wir bei den Städten auch haben, dass wirklich, dass jede Stadt auch so selbstbewusst ist, eine eigene Musikmeister hat. Bei den Klöstern ist es noch viel stärker, dass die so im 17., 18. Jahrhundert eine zum Beispiel musikalische Blüte entwickeln. Also ich glaube, das meine ich, kann ich auch belegen, dass eigentlich gegen Ende des 18. Jahrhunderts so gut wie alle Angehörigen von in Süddeutschland von einem Prälatenorden eigentlich das musikalische Niveau von einem ausgebildeten Berufsmusiker haben. Und das hört und merkt man, wenn man sich diese ganzen Sachen anschaut, die als Handschriften auch noch vorliegen. Ich setze auch gern, was ich mit meinem Kirchenchor dirigiere, an Kirchenchor in Dinkelscherben. Wir setzen zum Beispiel auch gern diese, also keine Ahnung, 95% dieser vergessenen Werke, wir setzen nicht 95%, aber 95% dieser Werke, die da alle geschrieben worden sind, sind eigentlich vergessen. Ich habe da auch so Freude dran, eigentlich auch diese musikalische Kultur dieser klösterlichen Epoche immer wieder aufleben zu lassen. Und man merkt wirklich, das waren kulturelle Zentren, wie sie mit der Säkularisation dann einfach zu fehlen begonnen haben. Und unseren Blick heute auf diese Zeit vollständig verfälschen, weil wir diese Rolle, die die Klöster als Zentren gespielt haben, gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Mhm.
Gibt's was, wenn jetzt, ich schaue auf die Uhr, bei der Bezirksheimatpflege, wo du einen Wunsch anbringen würdest, was noch fehlt, weil das, was ich von dir jetzt so raushöre, eigentlich, du hast so einen vielfältigen Wirkungskreis und Möglichkeiten. Gibt es noch was, wo du sagst, da müssten wir noch hin oder das müsste noch ein bisschen mehr Schwerpunkt kriegen?
Also gibt's
oder wunschlos glücklich?
Also es gibt so viel, dass ich diese Wünsche kaum noch priorisieren kann. Am schönsten wäre natürlich, wenn wir die zum Beispiel als Bezirksmoderator für Schwaben reinholen könnten ins Team und jeden Tag so eine Sendung machen, um über die Anliegen der Kultur und Geschichte in Schwaben zu sprechen.
Das gilt natürlich, das kann man natürlich, das muss man natürlich fairerweise und dem Proporz Rechnung tragend auch sagen, das müsste man natürlich allen 7 bayerischen Bezirken anbieten und ermöglichen, weil es ja gleichermaßen für alle anderen auch gilt.
Ja, das ist, aber Schwaben ist schon was Besonderes.
Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Und ich habe mir es hergerichtet nochmal, weil es von dir kommt, das Stückler, und auch nochmal eine kleine Ehrerweisung an deine liebe Gattin. Und ich finde das Musikstückler auch einfach so schön. Du mit deiner Truppe über Zwerg, dir sollen für heute den Ausklang machen. Dieses nette Lied Nadalina, was wir bei uns im Studio 2 schon aufgeführt gekriegt haben, was wir da mitgeschnitten haben und wo auch das Publikum dann kräftig mitgesungen hat, das hören wir jetzt nochmal. Ich sage ganz herzlich vergelt's Gott, der Bezirksheimatpfleger von Schwaben, Christoph Lang, war bei uns im Studio. Danke für den Besuch.
Danke für die Einladung.
Bis ein andermal.
Gern.
Vierti.
Servus.